Also sprich, muss das genauso ähnlich wie bei Tesla eigentlich, die haben es ja auch von zwei Seiten betrieben. Sie haben Autos hergestellt und eine Infrastruktur geschaffen. Und das muss in den Betrieben im Endeffekt auch passieren. Und wir, da bin ich gerade mit unserem Elektriker auch im Gespräch. Mir schwebt so eine Lösung vor. Wir haben nicht vier Wallboxen jetzt für vier Fahrzeuge, sondern eine Master-Wallbox, die dann halt über Satelliten die anderen quasi mit versorgt. Weil es bringt uns ja nicht, wenn wir jetzt jedes Fahrzeug mit 22 kW laden wollen, das wird das Netz, wie du schon sagst, wahrscheinlich gar nicht hergeben. Und das ist auch nicht nötig, weil ich sag mal, hauptsächlich werden diese Brötchen ja abends geladen. Also sie haben ja eigentlich die ganze Nacht Zeit, wieder aufzuladen, deswegen können die auch mit weniger Strom geladen werden. Und wenn man jetzt so eine 22 kW Master Wallbox hat, kann man das sehr schön über ein intelligentes Strommanagement halt dann aufteilen auf die Brötchen. Auch den Baustellen eigentlich so ein bisschen zuordnen. Wenn jetzt eine Baustelle eine Kolonne fährt, nur im Umkreis von, weiß ich, 10 Kilometern, die kann auch alle 2 Tage mal geladen werden oder alle 3 Tage. Und die andere Pritsche, ich sag mal, in der Pflege, die halt viele einzelne Baustellen halt anfahren an einem Tag, die wird halt dann in erster Linie geladen, ne? Dass man das halt so ein bisschen steuert auch.
Klar, wenn jetzt jemand wirklich nur sehr wenig fährt, dann würde auch die halbe Kapazität ausreichen, die wir auch liefern oder anbieten. Doch ist sicherlich in manchen Use Cases ein guter Startpunkt. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe hier wirklich ein Fahrzeug, ich ziehe damit 3,5 Tonnen, ich möchte vielleicht sogar externe Baumaschinen damit betreiben, ich möchte auch im Winter eine wirklich vernünftige Reichweite haben, dann ist schon die Empfehlung, auf diese Netto 96 Kilowattstunden zu gehen, denn damit hat man dann einfach keinen Ärger und ist auch gegenüber des Diesels in so gut wie allen Lebenslagen ohne Abstriche unterwegs. Genau, also als Komplettfahrzeug mit der Hero-spezifischen Ausstattung liegen wir aktuell circa bei 75.000 Euro. Komplettfahrzeug, ab Werk, refurbished, aufbereitet, mit komplett neuem Antriebsstrang, neuer Batterie natürlich, neuem Motor, Eigenmarke Hero etc. Und angenommen, du würdest jetzt ein Bestandsfahrzeug umrüsten wollen, dann müssen wir uns das einfach separat anschauen, wie aufwendig das ist. Aber ich sag mal so, da ist das Preisband circa zwischen 50.000 bis 60.000 Euro, kann man rechnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas und herzlichen Glückwunsch, Thomas.
Danke, Tobias. Wofür denn? Hallo.
Ja, für über 10.000 Downloads, die wir auf unserem Podcast haben.
Ja, stimmt. Ja, man darf ja noch demütig sein. Also so 10.000 ist ja schon, finde ich, eine hohe Zahl, wenn man überlegt. Jetzt stell dir vor, 10.000 Leute stehen vor deiner Tür und hören dir gerade zu, wie du eben ein Interview hältst. Also ich finde das schon krass, ja.
Ja, also sind ja nicht alle zeitgleich, ja, auch über die Zeit, also müssen ein bisschen zu relativieren. Aber es ist trotzdem mega dafür, dass wir, wann haben wir angefangen? Fast 2 Jahre jetzt, oder?
Ja, so Juli war das. Ja.
Ja. Schon cool.
2021. Ja, cool.
Hätte ich nicht gedacht. Naja, jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir die nächste Schallmauer durchbrechen. Und Schallmauer ist auch, glaube ich, ein gutes Thema für den heutigen Podcast.
Genau.
Weil wir haben über das Thema nochmal E-Mobility gesprochen. Das hatten wir ja schon mal mit dem René vor einem knappen Jahr. Das ist heute auch eine Premiere des Podcasts, weil wir haben 2 Teile aufgenommen. Das haben wir so auch noch nicht gemacht. Beim ersten Teil musste ich leider aus gesundheitlichen Gründen passen, hat Thomas alleine gerockt. Deswegen erzähl doch mal, wie war der erste Teil?
Es war ja anonymes Treffen unter Tesla-Fahrern. Ohne dich. Aber war ganz cool. Also ich habe mit René quasi einmal ja, Revue passieren lassen, was wir letztes Mal so besprochen hatten, als wir bei ihm waren, was sich dann so verändert hat bei ihm, was es so Neues gibt, was für Erkenntnisse er gewonnen hat aus dem ein Jahr ja, Veränderung, die es da gab. Weil nach der Aufnahme bei ihm hat er ziemlich direkt eine neue Kastenwagen bekommen, aber dazu erzählt er auch direkt in der Aufnahme. Und genau, dann hatten wir über seine Neuanschaffung gesprochen, deswegen auch einen Zweiteiler an der Stelle, weil im zweiten Teil geht es dann über mit dem Hersteller dieser Neuanschaffung dann weiter ins Detail.
Okay. Genau, wir haben dann mit dem Jan Schreiter gesprochen, tatsächlich, der ja im Management ist bei eWorks Mobility Und die sind jetzt auch Fördermitglied und die sieht man dann auch bei der Mitgliederversammlung zum Beispiel noch in Westfalen am 15., also heute, wenn ihr es heute hört im Podcast, an der Veröffentlichungsdatum. Und er hat uns nochmal erklärt, wie denn dieser ganze Kreislauf funktioniert, wie ich meine Bestandsfahrzeuge umrüsten kann und wie das technisch funktioniert, was so die entsprechenden Spezifikationen sind.
Ja, auch so die Vorteile. Wenn man sich dann jetzt noch nicht mit auskennt, was man dann für Vorteile hat, ne? Gerade wenn man das vielleicht alles, auch so die kleinen Geräte und so, auf Elektro umstellt und ja, wenn man jetzt auch denkt, so ein Elektropritsche hat nicht so viel Bums, da hat er uns auch nochmal belehrt, weil wenn man Elektro fährt, dann merkt man auch, dass das einen ganz anderen Drehmoment hat an der Stelle.
Wichtig war ihm auch der Heckantrieb, das hat er mehrfach gesagt.
Ja, ich hab nicht nachgezählt, ja, aber ja, das stimmt.
Ja. Aber er hat ja auch recht und lustig fand ich auch, oder interessant besser gesagt, dass sie die Kardanwelle tatsächlich drin lassen, die dann auch nochmal genutzt wird. Also sehr im Bereich auf Nachhaltigkeit getrimmt das Ganze. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen, René. Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem digitalen Mobil-Vernetz-Podcast.
Ja, hallo Thomas. Ja, schön, dass wir das Thema direkt mal wieder aufgreifen können, ne?
Genau, können wir so ein jährliches Update machen. Mittlerweile hat sich ja auch einiges getan. Nicht nur bei dir, sondern auch bei mir. Ich habe jetzt auch ein Elektroauto, wie sich rausgestellt hat. Und freue mich mega, jetzt auch so ein bisschen Teil davon zu sein. Und abgesehen, dass sich bei dir auch einiges getan hat, deswegen haben wir uns zum Anlass genommen, ja, dich nochmal einzuladen. Also einfach, weil ich glaube, viele sagen, ich möchte gerne was machen, aber es gibt ja nichts. Und ja, René, erzähl mal, was gibt's denn da jetzt?
Ja, man muss halt immer ein bisschen am Suchen bleiben, ne? Oder mal in die kleinen Ecken gucken. Und das haben wir auf der Galabaumesse gemacht. Wir sind nicht nur an den großen Ständen gewesen, sondern auch an so kleinen Nischenständen. Und da stand dann so eine Pritsche auf einmal rum. Die sah etwas futuristisch aus. Also klar, wie eine klassische Pritsche, aber doch nur, also nicht wie man sie halt kennt. Und dementsprechend ja, sind wir mal zu dem Stand hingegangen und da standen zwei nette junge Männer da und sagten, ja, das wäre ihre Elektropritsche, die sie hier gerne mal präsentieren würden.
Okay.
Und das war direkt am Außengelände, da wo, also was immer so Aufmerksamkeit gab, war der Eingang, wo diese, ja, so eine Kuppel stand, so aus PVC und direkt daneben standen die halt. Und dann haben wir uns halt dieses Auto mal angeguckt oder diese Pritsche. Und es stellt sich heraus, es ist ein Umbau von einem Sprinter. Und ja, war jetzt erstmal alles nur theoretisch da. Wir haben ja dann nur uns mal ein bisschen beraten lassen. Soll 400 Kilometer machen. Eine 3,5 Tonnen Anhängerkupplung sollte hinten dran. Und es stand als Doppelkabine auch da. Also eigentlich alle Parameter, die wir so brauchen für den Galabau.
Glaubt man ja gar nicht. Also ja. Wenn man überall so E-Pritschen sieht, dann sieht man ja entweder eher kleinere Modelle, die dann eher abgespeckt sind, auch was wahrscheinlich Preisgründe sind. Aber gerade diese großen, wie sagt man, OEMs, also die großen Marken, die kommen da ja noch nicht so mit den Angeboten um die Ecke.
Genau, also da ist es echt immer noch extrem schleppend, was da passiert. Im Moment ist zumindest werbetechnisch mal so ein bisschen mehr Bewegung drin. Ist wahrscheinlich auch so ein Ausloten, kommt es an oder kommt es nicht an. Mercedes hat da ja gerade eine Offensive, dass sie einen E-Sprinter rausbringen wollen. Wobei das ist halt immer so, ja, man weiß, man hat nichts Greifbares. Wann kommt der raus? Was wird der mal kosten? Nur die Rahmenbedingungen, was sie dann auf den Markt bringen, die sind mittlerweile etwas klarer. Und da muss man halt wieder sagen, ja, da fehlt wieder was. Ne? Und das Entscheidende ist letztendlich die 3,5 Tonnen Anhängerkupplung, die halt auch jetzt bei dem neuen E-Sprinter nicht mit angeboten wird. Es wird eine 1,5 Tonnen Anhängerkupplung angeboten. Und das ist halt für den Galabau, ja, braucht man halt nicht. Dann kann man es auch ganz weglassen, ne?
Okay, jetzt sind wir jetzt schon quasi bei dem Sprinter, aber mich interessiert auch so ein bisschen, was hat sich seit der letzten Folge denn bei dir verändert, was so E-Mobilität angeht und ja, Stromspeicher und sowas alles?
Ja, genau. Das war eigentlich ja auch unser Abschluss vom Gespräch, wo wir die Aufnahme beendet haben. Fiel mir natürlich dann ein, dass wir ja eigentlich gerade einen Elektrotransporter noch bestellt haben. Und der ist mittlerweile auch da. Ist ja auch jetzt schon fast ein Jahr da. Das ist ein Toyota ProAce. Ist so ein Kastenwagen. Ich sag mal so Bulli-Größe. Und ja, der ist, wie gesagt, seit einem Jahr hier und tut seinen Dienst. Also sehr, ja, passt für uns sehr gut für die Zwecke. Das ist halt so, ja, ich sag mal, zum Kunden mal fahren, mal eben eine Rüttelplatte irgendwo noch hinbringen oder der Sack Zement, der vergessen worden ist. Also da wird der halt eingesetzt und ja, hat da eigentlich auch bis jetzt ohne Probleme funktioniert. Also ich wüsste jetzt nicht, was uns da behindert hätte bisher. Genau, Stromspeicher, da sind wir leider immer noch ein bisschen zurückgeworfen. Wobei man hat so das Gefühl, das ist auch ganz gut, dass man da im Moment noch ein bisschen abwartet, weil sich da so gefühlt monatlich oder quartalsmäßig das Ganze günstiger wird und auch sinnvoller. Also dass ganz viele stationäre Speicher jetzt mittlerweile so gebaut werden, dass man sie auch erweitern kann, dass man mit einem kleinen Modell anfangen kann, aber die im Prinzip auch immer weiter aufstocken kann, was natürlich dann auch einmal den, ja, das Kapital, was man da investiert, das auch ein bisschen aufstückeln lässt und auch an den Bedarf halt sich ein bisschen mehr orientiert. Also das ist eigentlich ganz gut. Es ärgert uns manchmal so ein bisschen, dass wir so viel Strom halt hier produzieren, der dann einfach nur ins Netz geht, weil wir ihn halt ja auch selber nutzen könnten. Aber ja, manche Sachen brauchen dann vielleicht auch noch ein bisschen Entwicklungszeit. Ja. Genau.
Okay. Sonst, also fassen wir noch zusammen. Also ich habe, glaube ich, zwei Fiat 500e, oder?
Ja, mittlerweile nur noch einen.
Noch einen?
Einen haben wir abgestoßen, ja.
Okay, dann dein Model 3.
Genau. Dann aber dafür jetzt ein Model Y noch dazu. Okay. Das du ja auch kennst.
Ja, das kenne ich auch. Wir haben wahrscheinlich das Gleiche. Genau, dann den Toyota und dann jetzt den Mercedes Sprinter Umbau.
Genau.
Und wie ist so das Nutzungsverhalten dann von euch? Also du sagst gerade, der Toyota-Wagen, der wird so als Springerfahrzeug dann irgendwie genutzt, die Pritsche von Mercedes, wie wird die eingesetzt?
Die wird als regulärer Pritschenwagen eingesetzt für die Kolonne. Ich denke mal, das wird in den Neubau auf jeden Fall gehen. Also sie ist ja noch nicht da, die wird im Juli kommen,
ja.
Ist jetzt bestellt und da werden wir dann halt eine Kolonne mit ausstatten und deren Fahrzeug halt dann quasi abstoßen. Also wirklich, wirklich ein Ersatz halt, ne?
Okay, und wie läuft das? Also man hört ja immer ganz oft, wenn alle Autos abends angesteckt werden, dann bricht das Stromnetz zusammen. Und wie wollt ihr das regeln? Wie wollt ihr das irgendwie ausgleichen?
Ja, das ist natürlich noch ein Riesenthema. Das wird uns dann auch irgendwann bewusst. Wir haben zwar zwei Wallboxen hier, aber das ist ja nicht das, ja, was wir hier brauchen, wenn wir unseren Fuhrpark umrüsten. Ja. Also sprich, muss das genauso ähnlich wie bei Tesla eigentlich. Die haben es ja auch von zwei Seiten betrieben. Die haben Autos hergestellt und eine Infrastruktur geschaffen. Und das muss in den Betrieben im Endeffekt auch passieren. Und wir, da bin ich gerade mit unserem Elektriker auch im Gespräch. Mir schwebt so eine Lösung vor. Wir haben nicht vier Wallboxen jetzt für vier Fahrzeuge, sondern eine Master Wallbox, die dann halt über Satelliten die anderen quasi mit versorgt, weil es bringt uns ja nicht, wenn wir jetzt jedes Fahrzeug mit 22 kW laden wollen, das wird das Netz, wie du schon sagst, wahrscheinlich gar nicht hergeben und das ist auch nicht nötig, weil ich sag mal, hauptsächlich werden diese Brötchen ja abends geladen. Also sie haben ja eigentlich die ganze Nacht Zeit wieder aufzuladen, deswegen können die auch mit weniger Strom geladen werden und wenn man jetzt so eine 22 kW Master Wallbox hat, kann man das sehr schön über ein intelligentes Strommanagement halt dann aufteilen auf die Brötchen. Auch den Baustellen eigentlich so ein bisschen zuordnen. Wenn jetzt eine Baustelle, eine Kolonne fährt nur im Umkreis von, weiß ich, 10 Kilometern, die kann auch alle zwei Tage mal geladen werden oder alle drei Tage. Und die andere Pritsche, ich sage mal in der Pflege, die halt viele einzelne Baustellen halt anfahren an einem Tag, die wird halt dann in erster Linie geladen. Und dass man das halt so ein bisschen steuert auch.
Ah, also hast du quasi eine, du hast gerade Master Wallbox und anderen Satelliten. Also da sind irgendwie 4, 5 Ladestationen, aber die werden alle nur über eine quasi verteilt.
Genau. Na, also, dass man da einfach nutzt, man braucht gar nicht so einen riesen Ladestrom, weil man ja eigentlich den Zeitfaktor letztendlich hat und halt auch zu sagen, ja, wie ich das gerade schon sage, ne, dass du einfach das auch ein bisschen aufteilen kannst. Die Kolonne, die ist die nächsten 4 Wochen eh nur hier in der Gegend unterwegs, die braucht nicht permanent halt vollgeladen oder schnell vollgeladen zu werden. Ne.
Hast du dann gemerkt bei deinen Mitarbeitern jetzt bei der Toyota-Pritsche, dass sie ein bisschen diese deutsche Reichweitenangst verloren haben, dass das weg ist?
Ja, das ist, glaube ich, bei uns im Betrieb eh schon, es geht so ein bisschen in die DNA eigentlich schon rein, weil wir so lange jetzt ja schon elektrisch fahren und wir es ja als Vorreiter, also die Chefs haben ja als Vorreiter ja schon agiert damit. So, wenn die damit klarkommen, dann ist, glaube ich, so ein bisschen das Denken, ja, dann kriegen wir das wohl auch hin. Ne? Deswegen, wir fahren ja doch relativ viel auch noch mit den Wagen dann. Ne?
Und die reißen sich dann um den neuen Mercedes Sprinter oder wie läuft das?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wir würden das gerne auch eigentlich so auf einen Schlag alles austauschen, aber es muss ja auch alles finanziell immer irgendwie machbar sein. Deswegen werden wir wahrscheinlich jedes Jahr jetzt eine austauschen und da machen wir das eigentlich so ein bisschen nach Nutzungsverhalten. Also wir haben einen Mitarbeiter, der auch selber schon die ganze Zeit elektrisch fährt. Ich denke, der wird auch diese Pritsche mit übernehmen, weil er da einfach am meisten Erfahrung schon mit hat, dass man das halt dem ein bisschen, ja, zuschustert auch, dass das halt einfach dann auch so ein langsames Annähern geht an diese neue Thematik, ja.
Gab es da jetzt schon andere Firmen, die jetzt nochmal auf dich zugekommen sind? Also wenn es jetzt gerade um das Thema Finanzielle geht, wollen ja viele auch mal das zumindest vergleichen, wie wirtschaftlich das ist oder wann sich das dann amortisiert. Gerade wenn man jetzt so guckt, Strompreise sind auch echt gestiegen jetzt in dem Jahr, vor einem Jahr, wo wir wo wir bei dir waren, sah die Lage ja noch ganz anders aus, aber die Spritpreise sind dann noch viel mehr gestiegen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja weiter im gleichen Verhältnis irgendwo, ne? Es ist immer noch um die Hälfte ungefähr günstiger zu tanken. Wobei, ja, das muss man halt auch immer für sich selber so ein bisschen rechnen, ne? Wir fahren ja gar nicht so viel, ne? Also dementsprechend haben wir auch nicht so hohe Spritkosten und auch nicht so hohe Stromkosten. Also das ist natürlich, ja, finde ich auch ein bisschen Philosophie. Ich finde es halt super, ich habe nichts mehr mit Wartung zu tun. Das ist halt eigentlich immer mein größtes Manko, dass der Wagen dann einen Tag in der Werkstatt irgendwo ist oder ja. Ja, vor allem auch hingebracht werden muss, muss wieder abgeholt werden. Also dass das einfach das schon mal alles wegfällt. Dann ein Fleck unterm Auto. Ja, was ist das denn jetzt? Ist das irgendwie nur Kühlwasser? Ist das irgendwie eine Öllache, die da jetzt gerade ist? Ne? Also das ist ja typisch auf dem Bau. Ne? Sind die irgendwo durch ein Schlagloch oder so gefahren? Ne? Das sind halt alles so Sachen, die so ein bisschen beruhigender sind, finde ich, wenn da nicht mehr so diese technischen Dinge sind, die man selber nicht beheben kann. Ne?
Und das Thema Bremsen, wie ist das bei dem Toyota?
Vom Verbrauch jetzt her, oder?
Ja, also man kennt das ja aus den, also wenn man privat E-Auto fährt, kennt man das ja, dass man eigentlich gar nicht bremsen muss, also die Bremsen genau. Nicht belasten muss, sondern kann ja dieses One-Pedal-Driving machen, wenn man will, also muss nur mit dem Gaspedal dann, mit dem Strompedal.
Ja, das ist dann bei dem Genau, das ist beim Toyota genauso. Also das, es geht irgendwann so in Fleisch und Blut über, ne, dass man eigentlich die Bremse so fast gar nicht nutzt. Ne? Das, ich habe jetzt, wo es so mal geschneit hat, habe ich meinen Tesla mal so richtig in die Eisen gegangen, damit ich dachte, die müssen vielleicht auch mal irgendwie mal ein bisschen eingebremst werden, die Bremsen. Und wo es dann so schön rutschig war, habe ich gedacht, so jetzt gehst du mal richtig in die Eisen. Und das hat auch gut funktioniert.
Eieiei. René, ich muss mal eben mein Stromkabel reinstecken. So, zum Thema Strom.
Ja, zum Thema Akku, ne?
Genau. Also wie, wenn du hinten eine Last hast bei der Pritsche und du musst da trotzdem irgendwie bremsen, also die Belastung ist da noch ganz andere, oder? Ich meine, bei euch...
Ja, bei der Pritsche jetzt. Ja.
Ja, bei euch in Wipperfürth, da ist es ja auch nicht alles flaches Land.
Genau. Ja, also ich glaube, das ist zwar trotzdem immer noch unterstützend, dass man halt ja diese Rekuperation hat, dass man auch trotzdem weniger bremst, aber klar, wir haben ja einen Hinterradantrieb bei der Pritsche, das ist natürlich gut, wenn da Last drauf ist, ne, dass da einfach eine bessere Traktion auch ist. Wir haben Bergfahrassistenten ist mit dabei, das ist halt super. Wir haben ja diese Pritsche auch mal auf Herz und Nieren hier getestet, also es war ja super, dass der Michael Holzweg hier von Hero bei uns vorbeigekommen ist. Die hatten irgendwo eine Vorstellung bei einer Kommune und auf dem Rückweg ist er dann bei uns noch vorbeigekommen, dass wir auch mal hier testen konnten. Dann haben wir wirklich 3,5 Tonnen Anhänger genommen, den richtig voll gemacht mit Schotter, ne, dass da auch mal Last drauf ist. Und dann weißt du noch, bei uns geht es ja sehr steil die Einfahrt hoch bis zur Hauptstraße. Ja. Und das ist im Moment ja für Kupplungen ist das wirklich das Letzte. Dann fährt man da oben an, muss anhalten, weil Gegenverkehr kommt. Und dann aus dem Stand da in dieser Schrägen dann anzufahren, ist halt wirklich für die Kupplung immer, ich darf da nie hingucken.
Hat der denn mehrere Gänge? Sorry.
Nö.
Auch ein Gang.
Also ganz wie beim Tesla oder bei den anderen Elektro ist ein Gang und einen schönen Bergfahrassistenten, das ist halt schon mal sehr gut, ne, dass er halt da erstmal hält, die Bremse hält und dann halt losfahren kann. Genau. Das hat super. Und ich finde gerade, wenn du eine Last hinten drauf hast und hast nicht den Schaltvorgang, klar, eine Automatik hat das auch schon ein bisschen besser, ne? Ja. Aber wenn so gar keine Schaltvorgänge mehr da sind, ne, ist das wirklich ein ganz geschmeidiges Rausfahren. Fand ich super. Ich meine, wir kennen das ja, ich fahre ja auch meinen Tesla schon mal mit Anhänger, ne? Das Gärtner braucht ja eine Anhängerkupplung, auch am Tesla, ne? Und das, ja. ist halt ein super angenehmes Fahren. Ne? Also auch wie das ohne Anhänger fahren, ist mit dem Anhänger auch wirklich eine Entlastung.
Und dann, wo kommen die nochmal her, sagtest du, die Firma? Also, dass sie dann bei dir auf dem Rückweg dann vorbeigefahren sind? Sind dann nicht
um ja, die Ecke? Kommen eigentlich aus München, ne?
Uiuiui, ach krass.
Ja, das sagt ja auch was über das Fahrzeug aus. Also, die fahren immer von München aus ja mit diesem Fahrzeug dann ihre Vorstellungsrunden ab. Und die hatte auch, ich meine, 70.000 hatte sie schon drunter, die Pritsche. Das ist ja immer noch der Prototyp eigentlich, mit dem die halt rumfahren. Ne? Mittlerweile sind die in der Entwicklung ja auch schon wieder einen Ticken weiter.
Ja.
Aber selbst dieser Prototyp hat jetzt 70 oder 75 hat er da drunter gehabt, ist halt von München ja hier hoch und muss ja auch wieder München runter. Ne? Also das ist schon immer auch Strecke, die die dann damit zurücklegen. Ne? Ja. Nochmal kurz zu den Lademöglichkeiten. Ja. Ne? Was wir halt hier auch noch günstigerweise haben in 4 Kilometer Entfernung, ist ein Schnelllader. Und dieser Hero hat nicht nur eine 22 kW Onboard-Lademöglichkeit, was ja schon sehr viel ist, weil, ne, kennst du ja auch, die ganzen Elektroautos haben meistens gar nicht so eine hohe Lademöglichkeit. Ne? Ja. Also einmal das für den stationären Wallbox ist es schon sehr viel, aber er hat auch einen Schnelllader von 100 kW. Ne? So, das heißt, wir könnten halt im Zweifel auch mal eben hier die 4 Kilometer fahren und können dann eben mal schnell laden, falls es mal wirklich sein müsste. Ne? Sind wir da hier auch ganz gut aufgestellt eigentlich.
Also hättest du jetzt irgendwie ich überlege gerade, wie das denn wäre, wenn wir jetzt irgendwie in 3 Jahren nochmal sprechen. Das heißt, jedes Jahr wollt ihr einkaufen, habt ihr also dann...
Ich meine, die werden ja nächstes Jahr günstiger und übernächstes Jahr nochmal, dann geht es vielleicht auch schneller. Ne?
Nein, aber wie viel Pritschen habt ihr gerade insgesamt? Wie viele Kolonnen?
Wir haben im Moment 6 Pritschen, genau, ja.
Okay, also wenn du dann 6 E-Sprinter da stehen hättest oder von einem anderen Fabrikant, egal, es geht jetzt darum, dass es wirklich ein E-Gerät ist und das alle 6 angeschlossen. Und ich sag mal, die sind alle jetzt, kommen nach Hause und sind alle bei 20% Ladeleistung.
Ja, aber das ist ja so eine typische Kraftstoff-Diesel-Frage, oder?
Yeah.
Das ist ja nie so, ne? Also das ist ja wirklich, dann haben alle seit 4 Tagen nicht geladen und wollten das mal ausprobieren, wie es ist, wenn wir alle leer nach Hause kommen. Nein, also das kennst du ja selber von deinem Fahrverhalten wahrscheinlich auch gut. Wenn du natürlich nach Göttingen fährst, wirst du immer leer und wieder voll sein. Ne? Aber im Normalfall hast du den Wagen ja immer nur ein Drittel vielleicht, den Akku ein Drittel Verbrauch. Ne? So, und ich glaube, die Situation, dass alle leer hier ankommen und alle gleichzeitig laden müssen, die wird es nicht geben. Ist jetzt meine Erfahrung, die ich mit unseren Elektroautos hier so habe. Ne? Wichtig ist, dass du die verschiedenen Ladepunkte hast. Ne? Das haben wir nämlich im Moment das Problem. Wir haben ja mehr Fahrzeuge hier als Ladepunkte. Und da tummelt sich dann natürlich schon mal. Ne? Ja. Der eine will einstecken, aber ist gerade nicht frei. Ne? So, und ich glaube, die Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, dass die alle mit nur 20% hier ankommen, die wird es wahrscheinlich so nicht geben.
Ja, aber selbst dann, also ist das da eigentlich kein Problem, oder? Wenn ein Mitarbeiter sagt, hey, ich möchte
auch,
ich habe morgen eine Baustelle, die ist hier 150 Kilometer weit weg. Ich möchte hier morgen mit 80% wieder voll weiterfahren. Oder was sind das für Akkus? Sind das Lithium-Ionen-Akkus oder sind das Lithium-Eisenphosphat?
Nee. Lithium.
Ah, okay. Selbst dann kannst du doch das irgendwie so intelligent steuern, oder nicht? Mit dieser Wallbox und dieser.
Klar, Schicksal. Dass der eine, genau, ne, dass der eine Priorität hat, dass der erstmal vollgeladen wird und dann anschließend die anderen, genau.
Okay.
Das ist, und wie gesagt, die Schnelllademöglichkeit hätten wir ja hier im Ort auch. Also das wäre dann nochmal für den Worst Case eine Möglichkeit, sich da zu behelfen auch.
Ne? Wie weit bist du mit deinem Windpark? Du hast doch mal gesagt, du wolltest eine Windkraftanlage.
Ja, jetzt sind die Pritschen dazwischen gekommen. Das ist halt einfach so ein Zeitding. Ne? Das ist ja nicht mal, da muss man ja so viele Leute mit an Bord holen, dass das halt auch funktioniert. Und da braucht man halt einfach ein bisschen Zeit für. Ne? Da muss man mit der Politik sprechen, ist das überhaupt gewünscht hier und so. Aber das Kabel liegt ja. Ne? Wir müssen halt nur mal die Zeit finden, es auch umzusetzen. Jetzt ist der Winter schon fast wieder vorbei. Jetzt müssen wir wieder Garten bauen.
Aber vielleicht hattest du das mitgekriegt, also es gibt ja jetzt mittlerweile in Texas, hat Tesla das Angebot, dass wenn man den Tesla-Stromtarif hat, für 30 Euro im Monat nachts kostenlos laden kann. Weil in Texas tatsächlich der Wind sehr stark ist nachts. Deswegen einfach so eine Überproduktion an Strom da ist, bieten wir das für den und den Preis, also die 30 Euro pauschal im Monat bieten wir das den Leuten dann an. Und
okay.
Ich meine, bei euch in Wipperfürth wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Wind im Wehen. Also
ja, ja, Thema also das Abend. Ist hier schon, wir sind hier auf der Kuppe, ne? Also das meine ich zumindest wäre ein prädestinierter Standpunkt, um das zu machen, ne?
Ja.
Nur, wie gesagt, da musst du halt wirklich mit der Politik auch mal ins Gespräch kommen und es ist halt immer alles ein Zeitfaktor, ne?
Aber du wirst ja jetzt also auf kurz oder lang erstmal noch nicht dabei sein, den ganzen Strom selber zu produzieren, den du wegfährst, oder? Du wirst ja immer zuladen müssen. Wie ist das so vor der, oder?
Ja, also wir haben ja diese 100-Peak-Anlage, also im Moment kämen wir, wenn wir zumindest mal speichern könnten, den Strom, kämen wir damit schon zurecht.
Okay,
ne?
Ja.
Aber langfristig, klar, ne? Ich finde ja auch langfristig, weil du gerade die 6 Jahre ansprachst, bis wir die Pritschen ausgetauscht haben, ich hoffe mal ja, in den 6 Jahren hat sich auch anderweitig noch ein bisschen was getan. Ne?
Ja.
Was mir immer noch auf dem Herzen brennt, ist ja die Sache, dass wir zum Beispiel, wir hatten jetzt auch diesen Radlader-Prototypen hier, um den mal zu testen, was man dann noch modifizieren könnte, der soll so ab Ende des Jahres in die Produktion gehen. Und es wäre ja super, super optimal, wenn so ein Elektroradlader auf dem Hof, weil jeder, der einen Betriebshof hat, hat auch einen Radlader da rumstehen oder ein anderes Gerät, was halt die Wagen morgens belädt. Und dann steht das den ganzen Tag hier rum. So, es wäre doch super, wenn man den tagsüber vollladen könnte, also einen mobilen Speicher, nicht einen stationären Speicher, der irgendwo im Keller steht oder sonst wo, sondern in einem Gerät oder auch in den Fahrzeugen. Ne? Also die meisten Fahrzeuge können es ja theoretisch, ne, dass den Strom wieder zurückspeisen. Das ist halt nur noch nicht erlaubt in Deutschland. Ne? So, und das wäre natürlich optimal. Du lädst tagsüber die stationär hier stehenden Fahrzeuge, die nur hin und wieder mal bewegt werden, komplett auf und am Abend gibst du den Strom wieder zurück. Ne? Das
der, super. Der Sprinter von Hero, der kann jetzt aber nicht Strom über so eine Steckdose abgeben, wie so ein Hyundai Ioniq 5 oder so?
Da hatten wir drüber gesprochen. Ich weiß es ehrlich gesagt
das frag nicht genau, ich
aber ich meine,
also
ja, ja, frag den das
Zuhörer, werden es in der nächsten, in dem zweiten Teil, wenn sie es dann hören, dann werde ich dir
genau.
Noch mal fragen. Weil,
wir arbeiten jetzt noch ein paar Fragen.
weil es wäre ja vielleicht auch so ein Nutzungsverhalten, zu sagen, hey, ich habe meine Pflegekolonne und ich muss ja auch mal meine Akkugeräte vor Ort laden.
Ach so, das machen die. Das ist... leider in unserem Modell wird es noch nicht möglich sein, aber im Quartal 4 haben die eine Steckdose mit dran, wo die aus dem Akku andere Akkus laden können.
Ah ja, genau. Ja, ja, sehr gut.
Ja, ja, nee, also ich dachte, du meintest, dass man aus dem Akku auch wieder ins Stromnetz, also in das komplette Hausnetz mit einspeist. Das nee, weiß ich okay. Nicht genau, ob der das auch kann. Ja.
Okay.
Nee, aber das ist vorgesehen. Das ist schon in der konkreten Planung, ja.
Wie schaut das mit Baggern aus? Also du hast mich ja mittlerweile soweit, immer wenn ich auf irgendwelchen Messen bin, so wie jetzt letzte Woche Freitag, und ich dann irgendwie Elektroradlader Bagger oder so sehe, muss ich immer an dich denken. Wie ist das so mit den anderen Geräten, die es so gibt?
Also Radlader, wie gesagt, hatten wir jetzt ja gerade einen da, der war sehr gut, also hat wirklich einen super Eindruck gemacht. Also da, klar, ein paar Kinderkrankheiten, muss man auch einfach dem geschuldet, dass es halt noch gar nicht, das Ding ist noch gar nicht auf dem Markt. Und ich sag mal, das Gestänge für die Schaufel bzw. die Radladergabel, das musste noch angepasst werden, das kam nicht ganz auf den Boden und so. Also Kinderkrankheiten. Und was ganz extrem war, der hat natürlich unheimlich viel Kraft auf dem Reifen. Und wenn man mit so einem Radlader dann in einen Schotterhaufen oder so reinfährt, hast du ja das Problem, dass ganz schnell die Reifen dann durchdrehen, wenn da zu viel Kraft drauf ist.
Ja.
Und das haben wir gesagt, da muss auf jeden Fall sowas wie ein Arbeitsgang rein, weil, wie du ja Elektrofahren kennst, ne, das ist halt einfach viel Power direkt auf dem Reifen. Zum Fahren super optimal, ne, aber um dann halt in, also nicht, dass er das nicht von der Leistung dann konnte in den Schotterhaufen reinfahren und das anheben und so, sondern dass er halt einfach dann die Reifen sehr schnell durchgedreht haben.
Ja.
Aber sonst konnte man mit diesem kleinen Gerät, ich weiß nicht, ob hatte ich ein Foto hochgeladen, ja. Wir haben den ja auf einen 3,5-Tonnen-Anhänger draufgepackt, ne? Das war gar kein Thema, weil der ja 2,5 Tonnen nur wiegt, aber keine Pflasterpalette heben. Also 1,8 Tonnen hebt der bei 2,5 Tonnen Eigengewicht. Also das ist schon sehr optimiert gebaut. Krass. Und von der Kraft her war das gar kein Thema.
Wie lange lief der so am Tag?
Also, ja, wir hatten leider nur 2-3 Tage hier und laut Angabe des Herstellers sind es 3 bis 4 Stunden. Was ich jetzt mit dem, es war sehr kalt, wir hatten irgendwie so -1 Grad und von dem, was wir damit gemacht haben und wie schnell der Akku dann abbaute, würde ich sagen, das ist auch realistisch. Ne? Und das, finde ich, ist schon eine sehr lange Zeit für einen Radlader. So viel muss er ja erstmal auf einer also ich sag mal, in unserem Privatkunden-Galabaubereich muss er ja so viel erstmal laufen. Ne? Also das ist... fand ich schon sehr gut. Und Lademöglichkeiten sollen schneller, also eine Wallbox ganz normal einen Anschluss dran kommen. Und auch ein Schokostecker, ne, ist ja vielleicht für so einen Radler, der auf der Baustelle ist, auch ganz wichtig, dass man da auch einfach mal ans normale Stromnetz angehen kann.
Okay, würdest du den dann auch über die Schokosteckdose beim Kunden laden?
Ja, also ich habe da eher gesagt, ich glaube noch ein, zwei Jahre, dann hat eh jeder eine Wallbox zu Hause, dass es glaube ich viel realistischer ist, wenn ich beim Kunden laden sollte, dass ich den über eine Wallbox lade, weil das einfach besser abgesichert ist und so ein Schuko-Stecker, so einen dicken Akku laden, da sollte dann natürlich die Leitung, die dahin führt, auch dementsprechend groß sein, dann kann ich einfach mal eine Kabeltrommel oder so ausrollen.
Ja.
Ja, ne, dann fackelt da nachts die Wohnung ab oder die Bude ab, das ist dann vielleicht nicht so ja, geeignet, ne? Aber ich denke mal, das Wallbox-Thema, das wird realistisch sein, dass man da halt einfach mit dem Kunden abspricht, wie man es halt machen kann, ob man da ja, den Zähler einfach abliest oder ja, da auf jeden Fall eine Möglichkeit finden. Und es gibt ja auch mittlerweile diese mobilen Wallboxen. Selbst wenn ich eine Großbaustelle habe, wo ich einen Stromverteiler habe, der jetzt vom Bauträger da steht, kann ich ja über die diese mobilen Wallboxen einfach an den Starkstrom gehen und darüber laden. Ne? Also das ist ja durchaus eine realistische Möglichkeit.
Ne? Jetzt hatte ich das öfters mal gehört, wenn Leute so einen Elektroradlader getestet haben, dass beim Anfahren dieses typische wie bei so einem Gabelstapler Verhalten ist. Also entweder Vollgas oder gar nicht, so dieses Thema. Und dann beim Fahren, ich weiß nicht, wie das bei dem war, aber ich glaube, ich weiß nicht, welcher Hersteller das jetzt war, jetzt auch kein Hersteller irgendwie schlecht darstellen zu lassen, aber es ist ja auch gerade so am Anfang der Entwicklung. Aber das Beispiel war halt, ich fahre mit dem Radlader, habe eine Palette Steine vorne drauf und fahre aber irgendwelche Huckel. Und natürlich ist das, dass mein Gaspedal dann mal ein bisschen so mitwippt mit dem Fahren. Und ich dann wieder ganz ruppartig nach vorne fahre. Weiß nicht, wie war das bei dem? War das geschmeidiger vom Fahren oder ausgeglichener?
Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das Einzige, was die Jungs gesagt haben, die sind natürlich, haben dann auf Herz und Nieren getestet und dann auch wirklich mit Vollgas hier über den Hof gebrettert. Ja. Was macht ja auch Spaß mit so einem Elektrogerät. Und wenn die dann unbeladen halt bei uns hier durch die Schlaglöcher im ich sag mal, da wo es nur geschottert ist, mal durchgefahren sind und der dann abgehoben ist, dass dann mal kurz der Antrieb aussetzte. Wobei, wir haben das schon mit dem Lieferanten mal besprochen, das kann auch einfach sein, dass das der Sitzkontaktschalter war, weil wenn du ja so ein bisschen abhebst, dass dann kurz der Kontakt weg ist, ne, und dass er dann erstmal blockiert, ne, oder einfach stehen bleibt oder nicht mehr den Antrieb so freigibt, ne. Aber das haben wir auf jeden Fall mal weitergegeben. Sonst vom Palette abladen, aufladen, Schotte aufladen, aufladen ist ja dann im Fall nur, oder in den Aushubhaufen rein, das war alles super geschmeidig. Also das war wirklich...
Okay, ist ja beim Abladen und so immer sehr, sehr wichtig, ne? Dass man es filigran
genau,
macht, wenn man da mit der Gabel reinfährt in die Paletten
und so. Ja, das muss ja genau in einem Fluss dann sein irgendwie, ne?
Ja.
Nee, das war kein Thema. Das haben wir ja auch schön in dem Video, das haben die Azubis übrigens gemacht, das Video, also das haben die ja sehr schön da mal dargestellt, was man alles damit machen kann, Container wegschieben und so, Pflaster auf- und abladen, ja. Genau.
Ja, was wünschst du dir denn, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören?
Nächstes Jahr, da möchte ich gerne, dass entweder die zweite oder dritte Pritsche, dass ich die Bestellbescheinigung hier so vorhalten kann, dass das halt wirklich fruchtbringend war und die sich da auch noch breiter aufstellen konnten. Wir sind jetzt gerade auch, sie sind gerade dabei, auch bei der Barmaka mit Mitglied da zu werden, damit sie darüber verkaufen können. Das wird, denke ich mal, nochmal einen Schub auch geben für die. Und also ich glaube halt einfach, wenn ich sehe, was da jetzt gerade so als neue Präsentationen gezeigt werden, ist das immer noch so in den Kinderschuhen, dass da wirklich für den Hero und auch E-Works Mobility, dass die da einen guten Fuß in der Tür haben, weil einfach nichts hinterherkommt so richtig. Ne? Ja. Und das kann für sie nur positiv sein und ich freue mich, wenn das wirklich angenommen wird und ist ja super, dass sie jetzt bei der Mitgliederversammlung vom VGL auch da sein werden, dass man da halt einfach auch einem größeren Masse mal so ein Fahrzeug zeigen kann und ich glaube, Probefahrten sind da auch vorgesehen, also finde ich super, dass die da so auch direkt sowas annehmen, ne? Man schmeißt ihnen eigentlich was zu, ne? Das könnte interessant für euch sein und ist dann auch, wird direkt umgesetzt, ne? Also das ist aber das Schöne an den Startups, ne? Die sind halt einfach schnell, ne? Wenn so Entscheidungen getroffen werden müssen, ne? Und sehr gut, ja, also ich freue mich schon sehr, wenn die Pritsche dann da ist, dass wir da einfach wieder einen Schritt weitergekommen sind. Ne?
Ja, ich will auf jeden Fall Probe fahren. Ja. René, in dem Sinne, danke für deinen kurzen Ausblick und ja, dann sehen wir uns ja jetzt, also
am bevor ich es nicht wie beim letzten Mal, bevor du jetzt wieder die Aufnahme beendest, wir sind aber in einem anderen Bereich auch gerade groß am Investieren.
Ah, okay.
Und das ist im Pflegebereich, ja, genau. Da werden wir gerade eine ganze Kolonne nochmal komplett neu ausrüsten mit Akkugeräten inklusive Aufsitzmäher. Das wird, glaube ich, auch noch eine ganz spannende, ne, hat ganz viele, die natürlich, oh Gott, das geht doch noch nicht und, ne, aber kennst uns ja, wir probieren das halt trotzdem aus.
Ja.
Und gehen gerade diesen Weg, dass wir da gerade unsere ganzen Verbrenner eigentlich im Pflegebereich austauschen. Also wirklich bis zum Aufsitzmäher kommt es als weg und testen das Ganze dann im Akkubetrieb.
Okay, testen heißt aber von einem Hersteller oder was heißt testen?
Ja, als von einem Hersteller, ist von Ego. Das ist nicht ganz so bekannt. Mittlerweile kommt es so langsam, wobei die auch schon sehr lange am Markt sind. Also für mich war das immer, ich glaube 2012 auf der Galabau-Messe hatten die so einen ganz kleinen Stand. Da haben die Besenstiele mit der Heckenschere immer so abgeschnitten. Das war so deren, guck mal, wie stabil unser und wie gut unsere Heckenschere funktioniert. Und mittlerweile haben die ja ganz viele Geräte und was ich halt super finde, die sind sogar an andere Hersteller rangegangen, bauen deren also den Elektromotor von Ego wird auf das konventionelle Gerät draufgebaut mit den Akkus, wo ich aber alles andere ja auch mit bedienen kann. Und ja. Damit muss ich jetzt nicht, ich sag mal, wenn ich eine Kehrmaschine haben will, dann ist, glaube ich, die Firma Thielbügel, die da mit dabei ist, ne? Das ist schon ein bekannter Kehrmaschinenhersteller.
Okay,
okay. So, und da, oder Elite, kennst du vielleicht, diese kleinen Häcksler oder A&S-Mäher, ne? Das sind halt alles so eigentlich bekannte Firmen, die jetzt die Möglichkeit haben, mit dem Ego-Motor, ja, das, oder derjenige, der schon Ego hat, ne, dass er diese Maschinen halt auch noch mit ins Portfolio nimmt, was Ego gar nicht selber herstellt, ne, nur den Motor halt. Ne.
Okay, also es ist quasi, die stellen halt nicht nur Maschinen her, sondern stellen auch Komponenten her, die dir dann anderen Leuten, dann anderen Firmen dann zur Verfügung stellen. Ne?
Ja, und das macht es halt gerade sehr interessant, um da sehr vielseitig ja, diesen Akku dann auch zu nutzen. Ne?
Das erinnert mich tatsächlich gerade so ein bisschen an das Thema von Sono Motors, wenn dir das was sagt. Auch ein Startup aus Deutschland, was ein Elektroauto rausbringen wollten. Das ist noch nicht raus.
Sono, ja. Ich habe Solo verstanden.
Nee,
ja.
Sono, dieser Sion, dieses
genau.
Foto.
Ja, die sind ja leider.
Genau. Aber da war genau der gleiche Fall. Also die haben das ja entwickelt und bringen dann quasi diese Solarpaneelen für Busse raus oder für LKWs oder sowas, ne? Ja, also auch ein schöner Nebeneffekt einfach aus der Entwicklung.
Ja.
Spannend. Ja, okay. Ja, danke, dass du nochmal angesprochen hast. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
Ja, also da werden wir dann vielleicht dann in 3 Jahren, ja, lass mal nächstes Jahr sagen, dann mal drüber berichten, wie denn die erste Saison so mit diesen neuen Geräten gelaufen ist und dann, ja. Und wie es mit der Britsch natürlich weitergegangen ist, ne?
Auf jeden Fall. Dann können wir mal auch über Ersparnisse reden, irgendwann, wenn sich das mal so über die ganzen Jahre dann.
Ja, das machen wir dann in 3 Jahren.
Genau. Sehr cool. René, danke dir.
Okay.
Ciao, ciao.
Ja, sehr gerne. Bis dann, ne? Ciao.
Das war der erste Teil mit René Pütz. Und jetzt kommt zum zweiten Teil mit Jan Schreiter. Herzlich willkommen, Jan. Herzlich willkommen bei Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo.
Ja, hallo. Freut mich sehr.
Hallo, Jan.
Genau, wir nehmen mit dir den Teil 2 jetzt auf, hier in unserer E-Mobility-Podcast-Folge Nummer 2, die wir quasi vor einem Jahr ja mit dem René Pütz gestartet haben. Und jetzt nehmen wir quasi dich einmal mit so ein paar Fragen, Anführungszeichen in die Mangel jetzt nicht, aber es geht einmal darum, so ein bisschen aus fachlichen Sicht zu sehen, ja, wie geht das denn alles? Also es hört sich ja wunderbar an, was der René da sagt, 3,5 Tonnen kann die Maschine ziehen, hat 400 Kilometer Reichweite, also eigentlich genau das, was ein Galabauer braucht, aber wie das so funktioniert und was da auch so Sachen gibt, wo man vielleicht ja auch von den Kosten her drauf achten kann und so weiter, aber vielleicht stell dich doch mal eben einmal selber bitte vor, Jan.
Mhm. Genau, also mein Name ist Jan Schreiter. Ich habe eigentlich einen langjährigen Automobilhintergrund, war einige Zeit bei Mercedes-Benz unterwegs, auch damals schon von Anfang an mit den E-Mobility-Themen betraut, wurde dann Produktmanager für 2 Baureihen, den EQA und den EQB. Habe von Architekturentscheid, Strategiephase, Lastenheft bis hin zu Design Freeze der Baureihen sozusagen weltweit den Dreh- und Angelpunkt geleistet, um die Organisation und die Prozesse zusammenzuhalten, sodass dann zum Schluss ein kundenfähiges, wettbewerbsfähiges, cooles Produkt entsteht, was richtig eingepreist ist und in der richtigen Abfolge in den richtigen Märkten sozusagen gelauncht wird. Zum Schluss in meiner zweiten Hälfte bei Mercedes war ich dann noch für IT-Themen verantwortlich. Das war tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich mit meinem, ich sage es mal, klassischen BWL-Hintergrund im Bereich IT-Development und Programmiersprachen etc. eigentlich bisher nichts zu tun hatte.
Okay.
Habe mich dann eingebracht in die Pre-Sales-Phase von Mercedes-Benz. Bedeutet, alles, was sozusagen sich online abspielt, bis zu dem Punkt, an dem der Kunde dann ein Fahrzeug kauft. Die prominenteste Application, die ich sozusagen, mit der ich vertraut war, war der Autokonfigurator, den wahrscheinlich sehr viele kennen, weil man dann doch ab und zu mal sich ein Fahrzeug konfiguriert und sich mal wieder begeistern lässt von den vielen Varianten, was natürlich technologisch gesehen in Richtung IT-Prozesse, Entwicklung etc. ein Brett war, weil es hier Milliarden verschiedene Konfigurationsvarianten gibt. Und über diesen Job bin ich indirekt mit meinem jetzigen Chef zusammengekommen. Das ist der Armin Pohl, Inhaber und CEO von Wunderkind Invest, der mit dem, ich sag mal, Leitbild Purpose Fun Success in vielversprechende, coole Firmen investiert, die einfach auf einem schnellen Wachstumspfad unterwegs sind und die gerade so im Bereich Venture Development, Skalierung, Organisationsentwicklung, Leadership, Führung etc. Unterstützung brauchen. Und in dem Zusammenhang war für mich dann klar, okay, das ist eine Chance, die möchte ich gerne ergreifen. Hier bringe ich mich ein und es wurde auch schon relativ schnell klar, dass ich sozusagen im Lead für das Projekt eWorks Mobility verantwortlich bin. Und jetzt arbeite ich schon seit circa anderthalb Jahren sehr, sehr intensiv, freundschaftlich, partnerschaftlich mit dem Dominik Aschkar zusammen, dem aktuellen CEO und Inhaber von eWorks Mobility, mit der Vision, enabled durch die Kreislaufwirtschaft, das nachhaltigste und beste Nutzfahrzeug im Sprintersegment zu verfolgen und eben in die Masse zu bringen.
Okay, das heißt jetzt die eWorks Mobility, wie lange gibt es euch denn jetzt schon? Seit anderthalb Jahren, habe ich es jetzt richtig verstanden? Oder ist das?
Also seit anderthalb Jahren bin ich persönlich on board und bin jetzt sozusagen auch als Management-Ergänzung stellenweise für Personalführung etc. Zuständig. Vor allem mit dem Themenschwerpunkt Marketing und Sales und auch Produktmanagement. Also sozusagen die nach vorne Richtung Kunde ausgerichtete Logik der Produktwelt. Die Firma gibt es schon deutlich länger, als es mich in der Firma gibt. Die Firma gibt es schon circa 5 Jahre. Vollständig organisch sozusagen aus dem Bereich Elektromobilität entstanden mit der damaligen Vision im Bereich Retrofit für Oldtimer die besten Produkte zu bringen. Das waren relativ hochpreisige Sonderprojekte. Man hat dann relativ schnell allerdings auch erkannt, man hatte viele Skills on board, also ehemalige Tesla-Entwickler und wirklich Menschen, die, glaube ich, stellenweise 7 Tage die Woche hier arbeiten und sich einfach mit dem vollen Elan, der vollen Leidenschaft einbringen. Und dass man natürlich in Richtung 1,5-Grad-Ziel, Klimawandel und das große Bild, was sozusagen über allem schwebt, nämlich dass wir hier Verantwortung für unseren Planeten haben, dass man hier mehr Stellhebel anwenden kann, wenn man eben ein Massenprodukt bringt, also weg von wenigen coolen, emotional aufgeladenen, elektrifizierten Oldtimern hin zu einem Massenprodukt, das modular aufgebaut ist und was wirklich tatsächlich in der Netto-CO2-Bilanz uns nach vorne bringt. Und dieser Punkt hat mich dann auch massiv begeistert, hier tiefer reinzugehen, weil ich mir sage, okay, liegt ja irgendwie total auf der Hand, in der Masse die Bestandsflotte im leichten Nutzfahrzeugsegment aufzugreifen und sich jetzt hier in Deutschland und Europa nicht vorzumachen, dass wenn wir uns neue Elektrofahrzeuge vom Band bestellen und die alten irgendwie abtreten, verschrotten oder nach Ländern exportieren, die weniger starke CO2- oder Umweltauflagen haben, dass wir damit den Klimawandel in den Griff kriegen. Also da glaube ich persönlich nicht dran. Bin aber nicht dogmatisch im Sinne von, ist es jetzt irgendwie böse, Neufahrzeuge zu bestellen. Und bin auch nicht dogmatisch, dass es böse ist, Verbrenner zu fahren. Vor allem nicht, weil ich durchaus noch stellenweise in meinem Organismus gewisse Teile habe, die durchaus auch ein bisschen Benzin im Blut haben. Das gebe ich auch ganz offen zu. wir sind ja nicht dogmatisch, aber es macht einfach so viel Sinn, die Bestandsflotte in diesem Transformationsprozess aufzugreifen und zu sagen, hey, hier sind irgendwie in Europa knapp 30 Millionen leichte Nutzfahrzeuge unterwegs. Wir meinen es doch jetzt nicht wohl ernst, die alle zu verschrotten oder wegzuschieben in andere Länder, damit wir neue Fahrzeuge, die voll elektrisch betrieben werden, fahren können, damit unsere CO2-Bilanz clean ist. Also das kann ja irgendwie nicht die Strategie sein. So glaube ich nicht, dass wir den Klimawandel in den Griff kriegen. Und deswegen sagen wir, lasst uns doch als Ergänzung zur gesamten Transformation, die sowieso schon auch stellenweise sehr positiv ja gerade abläuft, auch noch die Bestandsflotte mitnehmen. Und da ist halt eWorks Mobility aus meiner Sicht die führende Firma, die das Thema am konkretesten mit dem richtigen Fokus und auch dem richtigen Speed angeht. Also extrem konsequent ein Bestandsfahrzeug, nämlich den Mercedes-Benz Sprinter, ein Antriebskonzept, voll durchdacht, modular, einfach, zu Ende gedacht, ohne Kompromisse. Das ist eigentlich so das, wofür wir stehen und wo ich mich auch sehr gerne dann, wie gesagt, einbringe.
Wenn ich auf eure Internetseite gehe, also eine Lanze muss ich einmal dafür brechen, da strahlt mir der DeLorean hier entgegen, ne? Also das so als, als Nerd muss man da schon sagen. Also habt ihr da viele von, nur mal kurz so zwischendurch die Frage, habt ihr da viele von umgebaut? Als DeLorean? Das
ist tatsächlich ein Leidenschaftsprojekt von meinem eigentlichen Chef, dem Armin Pohl, initiiert worden. Ist im Endeffekt eine Plattform für Innovation. Also der DeLorean kann noch deutlich mehr als nur elektrisch fahren. Der hat auch.
Hat er einen Fluxkompensator? Eigenes.
Den hat er noch nicht, aber er hat tatsächlich ein eigenes Betriebssystem. Ja, also das ist schon eine ganz coole Sache. Er hat berührungslose Displays. Er hat mittlerweile von Dein Audio eine extrem voll ausgeprägte Hi-Fi-Anlage aus dem allerhöchsten Regal eigenentwickelt für dieses Fahrzeug. Wir haben sogar noch den ursprünglichen Designer Ciociaro aus Italien mit an Bord bekommen, der das eigentliche Fahrzeug designt hatte. Okay. Der hat uns einen Vollkarbon-Diffusor
noch Thomas gebaut. Hat gerade erst ein Auto gekauft. Also.
Ja, ich glaube, den kann ich auch nicht als neuen Firmenwagen durchboxen. Das wird nicht funktionieren. Aber du suchst doch gerade noch, habe ich gehört. Nein, Scherz. Aber ist total interessantes Thema. Das ist auch ein Design-Thema. Also der DeLorean fällt dir auch auf. Aber gut mal zu wissen, wie funktioniert dieser Umbau denn? Und was passiert dann mit dem Motor, der dann rausfliegt? Also Thema da auch Abfall oder Recycling oder und wie alt dürfen denn die Maschinen dann überhaupt sein?
Und eine Frage hätte ich auch noch, du sagtest gerade Mercedes, ja. Mercedes Sprinter, das heißt ich kann eigentlich nur Mercedes Sprinter umrüsten oder geht das auch für andere?
Genau, ich greife es gleich auf, vielleicht noch einen ergänzenden Satz zum Thema DeLorean, damit das jetzt nicht als Verkaufspitch vorkam. Das ist tatsächlich ein Einzelprojekt, also das steht nicht zum Verkauf. Da hat man nur gezeigt, was man kann im Endeffekt. Nicht, dass ihr denkt, ich wollte euch einen DeLorean.
Ach, schade.
Dürft ihn sehr gerne mal Probe fahren bei uns. Das ist immer möglich. Oh. Genau, und zu der eigentlichen Frage. Vielleicht auch, um den Aspekt von vorhin nochmal aufzugreifen, dass die Firma einen sehr starken Fokus hat. Wir haben uns spezialisiert auf alle oder fast alle Varianten des Mercedes-Benz Sprinters ab Baujahr 2018, also in der 907er, das ist die interne Typnomenklatur, den es ja in tatsächlich tausenden Aufbauvarianten gibt. Also undenkbar viele Varianten, Längen, Tonnagen, Antriebsvarianten, Motorisierungen, Aufbauten und so weiter und so fort. Kennt ihr bestimmt auch einige davon, weil ihr aus dem Bereich Galabau natürlich mit einigen Modellen wahrscheinlich schon in Kontakt getreten seid. Wir sehen gerade aktuell keinen Bedarf jetzt irgendwie auf Iveco und Ducato und sonst welche weiteren Projekte aktuell auszuweiten, weil wir sagen, allein der Sprinter ist millionenfach vertreten und hier haben wir auch, was das Thema Produktsubstanz angeht, also Langlebigkeit, Qualität etc., natürlich aus dem Haus Mercedes-Benz eine absolut überzeugende Grundlage. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich Mercedes-Benz-Fan bin, sondern auch, weil es objektiv einfach das führende Fahrzeug im Markt ist, was in Richtung einer Second-Life-Mobility, also dem Fahrzeug ein zweites Leben verschaffen, natürlich dann auch am meisten Sinn macht, auf das Fahrzeug aufzusetzen, was wahrscheinlich von der Produktsubstanz führend ist.
Ja, ist aber auch oft der Wunsch auch. Also ich weiß noch, wir hatten beim Verband Galabau NRW eine Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit und dann ging es auch darum, ich möchte ja gerne einen Sprinter haben oder was in der Art, also meistens ist es Mercedes Sprinter, VW Crafter oder sowas in der Art, ne, was die meisten Galabauer ja dann im Einsatz haben. Deswegen ja, macht es ja auch nur Sinn. Aber das Interessante ist, alle Elektropritschen, die man irgendwie sieht, auf Messen und so weiter, sind eher kleinere Fahrzeuge oder eher dann aus Asien, die umgebaut wurden oder dann irgendwie so umfunktioniert werden. Aber ihr habt ja wirklich den klassischen Mercedes Sprinter.
Richtig, genau. Und zwar in allen, ich sag mal, gängigen Längen und auch Tonnagen bis auf die Kompaktvariante. Aber die läuft sowieso aus und ist sehr, ich sag mal, homöopathisch im Markt vertreten. Ich glaube, gerade auch im Bereich Galabau wahrscheinlich völlig uninteressant. Genau, die Grundlage dieses Umbaus ist im Endeffekt, und übrigens, wir sagen nicht mehr Umbau, sondern wir sagen Upgrade, weil wir wollen ja dem Fahrzeug, was aktuell im Markt ist, also dem Diesel, den der Kunde jetzt zum Beispiel heute hat, da wollen wir ja nochmal einen draufsetzen. Also deswegen ist es für uns ein Upgrade. Der wird in einer sehr einfachen, also produktionstechnisch einfachen Art und Weise umgerüstet. Also das ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie wochenlang irgendwelche Kollegen in der Werkstatt da rumschrauben, sondern das Fahrzeug wird angenommen, es wird grundlegend aufbereitet, also refurbished. Fast, noch nicht ganz, aber darauf arbeiten wir hin, mit einem Plug-and-Play-System abgegradet in Richtung des vollelektrischen Antriebs und dann unter dem Produktnamen Hero. Deswegen ist eigentlich auch die relevante Website hier für den Podcast hero-motors.de. Hero schreibt man mit 2e. Verlässt dann das Fahrzeug das Werk. Das heißt, wir treten auch mit einer eigenen Marke in Richtung des Kundens auf, weil wir sagen, das Fahrzeug ist jetzt ab dem Punkt auch kein Mercedes mehr in dem Sinne. Also im Fahrzeugschein steht auch als Typ dann Hero drin. Wir haben hier durchaus, was die Substanz angeht, tief eingegriffen und bringen eben ein Fahrzeug, was gegenüber des Diesels sich überhaupt nicht verstecken muss. Stellenweise sogar große Vorteile hat, wie zum Beispiel einen massiv schönen hohen Drehmoment und eben auch eine massive Leistungsfähigkeit. Das ist einfach, ehrlich gesagt, gigantisch, das Fahrzeug zu fahren. Man hat Heckantrieb, man hat dieses volle Drehmoment, was, wie ja mittlerweile sehr gut bekannt ist, ab der ersten Umdrehung des Motors anliegt. Wir haben eine hohe Leistung, die deutlich höher ist als in der höchsten Motorisierung des aktuellen Dieselaggregats und können deswegen auch zum Beispiel einen Anhänger mit 3,5 Tonnen eben wirklich luftig, flockig vom Hof ziehen. Wenn das Ganze am Hang ist, nass, bisschen Kies, auch kein Problem, weil wir haben eben den Heckantrieb, der so im Markt kaum vertreten ist und wenn er vertreten ist, dann leider nur in Kombination mit einer deutlich geringer belastbaren Anhängerkupplung. Also wir haben sozusagen wirklich versucht, das, was der Kunde eigentlich braucht, nämlich viel Reichweite, schnelles Laden, Langlebigkeit des Systems, komme ich gleich noch dazu im Bereich, was wir im Bereich der Batterie gemacht haben, und eben diese Belastbarkeit, dass wir das eben ohne Kompromisse ins Fahrzeug gebracht haben. Wenn dann jemand mit seinem Diesel-Sechszylinder kommt, das Fahrzeug umrüsten lässt, mit einem Hero vom Hof fährt, dann können die es teilweise gar nicht glauben, wie viel Restleistungskapazität on top zum Diesel-Sechszylinder hier noch verfügbar ist. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Also ganz ehrlich, das ist wirklich kein Slogan. Es gab noch niemanden, der dieses Fahrzeug gefahren ist und nicht ohne ein Lächeln da wieder rausgegangen ist. Das kann ich wirklich mit bestem Gewissen völlig wahrhaftig sagen. Die Kunden strahlen, sie können es nicht glauben, wie locker und leicht sich dieses durchaus schwere Fahrzeug fährt.
Ich habe jetzt nochmal eine Frage, Thomas hat es gerade eben kurz angeschnitten. Habe ich es richtig verstanden? Also ich bringe mein Auto zu euch in eine Werkstatt und dort wird dann sozusagen der alte Motor ausgebaut und eure Applikation installiert.
Genau, also es ist mittlerweile deutlich mehr als eine Werkstatt. Es ist tatsächlich eine voll ausgeprägte Produktion. Wir können mehrere Fahrzeuge auch parallel upgraden. Und wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall ein völlig valider Prozess. Der andere, den wir auch bedienen, ist eben der Kanal, dass wir sagen, man kann bei uns auch einfach komplett Fahrzeuge bestellen. Also der Kunde braucht kein Bestandsfahrzeug. Er kann auch einfach sagen, ich hätte gern eine lange Pritsche, Einzelkabine mit irgendwie 4 Tonnen Last und einer Anhängerkupplung mit 3,5 Tonnen Zuglast. Und dann werden wir ein entsprechendes Fahrzeug im Markt einkaufen. Da haben wir ziemlich strenge, ich sag mal interne Qualitätsbedingungen, wie so ein Fahrzeug aussehen muss. Und kleiner Spoiler, es ist nicht nur die Laufleistung, die da relevant ist, denn ihr wisst selber vom Galabau, teilweise ist ein Fahrzeug, was nur 30.000 Kilometer auf dem Buckel hat, deutlich schlechter in der Substanz, als ein Fahrzeug, was 100.000 Kilometer drauf hat. Das heißt, wir schauen uns die Fahrzeuge wirklich im Markt an. Wir haben da auch einige Partner, die uns wirklich substanziell sehr hochwertige Fahrzeuge liefern. Ja? Und Dann werden die Fahrzeuge eben abgegradet.
Also Gebrauchfahrzeuge kauft ihr an.
Genau. Wenn es im Grunde unbedingt ein Neufahrzeug will, haben wir auch mit Mercedes-Benz einige Partner an der Hand, die dann auch durchaus ein Fahrzeug ab Werk uns konfiguriert zur Verfügung stellen. Aber das ist bisher nicht vorgekommen, weil wir den Kunden immer noch kurz bevor wir auf Bestellen klicken, überzeugen, dass er eigentlich einen sehr großen Kostenvorteil hat, wenn er ein gebrauchtes Bestandsfahrzeug nimmt und das in keiner Dimension dem Neufahrzeug eigentlich hinterher ist. Also die relevanten Teile werden ausgetauscht oder eben refurbished. Ja, also ihr kennt es wahrscheinlich von Apple, refurbished iPhone sieht einfach aus wie neu. Mhm. Das ist im, ich sag mal, Nutzfahrzeugbereich vielleicht nicht ganz so. Also wenn er noch irgendwo, weiß ich nicht, eine kleine Stelle irgendwie im Interieur ist oder irgendwie eine unsichtbare Backe irgendwo, das interessiert einen
bei Nutzfahrzeugen nicht. Ein paar Wochen auch so aus.
Ja, eben, genau. Also das interessiert wirklich gar niemanden. Wichtig ist eben, dass das Fahrzeug in Richtung der Langlebigkeit keinen Nachteil hat gegenüber des Neufahrzeugs. Und das wird durch unseren Umbauprozess in allen Dimensionen gewährleistet. Also da
Und
stehen wir dahinter.
Was macht ihr da mit dem alten Motor?
Genau, der alte Motor wird aktuell an verschiedene Partner vertrieben. Wir arbeiten allerdings gerade an einem sehr ausgereiften und durchdachten Recycling-Prozess, um mit dem alten Motor tatsächlich auch, ich sag mal, energetisch sinnvolle Dinge zu machen, wie zum Beispiel Mikrobiogasanlagen zu betreiben und so weiter. Aktuell werden die Motoren entweder irgendwie eingeschmolzen oder dienen als Ersatzteillager für weitere Fahrzeuge, die damit dann wiederum repariert werden, was ja durchaus auch ein Stück weit sinnvoll ist. Aber wir arbeiten natürlich daran, dass dieser Motor in Zukunft kein CO2 mehr emittiert, sondern eben auch, obwohl es ein Dieselmotor ist, im Bereich der Nachhaltigkeit keinen weiteren oder einen Zugewinn sozusagen darstellt.
Ja. Wie ist das so mit der Ausstattung? Also ich kann auch irgendwie unterscheiden, was für eine Batterie ich da drin haben möchte. Also wenn ich jetzt bei euch auf der Seite gehe, auf Hero, steht hier eine 96 Kilowattstunden netto Batterie. Und René sagte mir aber, es gibt da so Möglichkeiten auch zu sagen, hey, ich nehme eine kleinere Batterie. Das ist ja auch ein Kostenfaktor, oder?
Ja, genau. Also wir empfehlen dem Kunden natürlich, die große Batterie zu nehmen, weil die große Batterie viele Vorteile hat. Das sind 110 Kilowattstunden brutto. Du siehst dann auch daran, oder ihr seht, dass wir mit 96 Kilowattstunden netto sehr konservativ unterwegs sind. Also wir legen die Batterie nicht ans absolute Maximum aus, ohne Puffer und strapazieren damit die Batterie massiv. Das ist tatsächlich im Wettbewerbsumfeld immer wieder sichtbar, dass die Pufferzone, die man eigentlich braucht, um eine Batterie entspannt 10, vielleicht sogar 20 Jahre zu betreiben, nicht annähernd eingehalten werden. Das machen wir massiv. Also uns ist wichtig, dass die Batterie in 10 Jahren noch eine standesgemäße Restkapazität hat. Und zwar überhalb von 80%. Also das Ziel ist eigentlich, dass die Batterie 90% Restkapazität hat. Dass man eben hier auch in ein nachhaltiges Produkt investiert. Sodass, wenn das Fahrzeug dann irgendwann zurückkommt oder ausgetauscht wird oder nochmal upgraded wird, die dann alte Batterie eben nochmal einen Second Life bekommt. Zum Beispiel in den stationären Speichern oder in dem tatsächlich bei einem vielleicht State of Health von, ich weiß nicht, 95%, diese Batterie sogar nochmal in ein weiteres Fahrzeug eingebaut wird und das Fahrzeug wird dann vermietet oder ist ein Vorführer. Also es gibt wirklich keinen Grund, nach 10 Jahren so eine Batterie zu entsorgen, wenn man eben von Anfang an darauf achtet, dass diese Pufferzone eingehalten wird und dass das Fahrzeug vernünftig geladen wird. Dann ist das eigentlich eine extrem langlebige Sache.
Und von der Ladung, ich kann ja dreiphasig über 22 kW, das ist ja schon echt viel. Also die meisten Autos können ja nur 11 kW laden oder dann über den Schnelllader über 100 kW laden.
Genau. Das war uns einfach wichtig, dass der Kunde in allen möglichen Lebenslagen, was das Thema Laden angeht, besonders gut unterstützt ist. Also, dass eben nicht wie es zum Beispiel heute bei Tesla ist, wenn man jetzt irgendeinen, weiß ich nicht, Model 3, Model Y fährt, hat man halt leider nur 11 kW. Dann gibt es halt vielleicht mal keine Schnellladesäule und dann hätte man eine schöne NBW-Ladesäule mit 22 kW, kann aber nur mit 11 kW laden. Das ist immer so eine kleine Enttäuschung, weil es dann halt eben doppelt so lang dauert und nach 4 Stunden wird man dann noch bestraft und muss irgendwie zusätzlich noch Strafgebühren zahlen. Da sagen wir einfach, nee, komm, E-Mobility ohne Kompromisse bedeutet, dass ich an einer 22 kW-Säule eben mit 22 kW laden kann. Und das macht im Alltag einfach einen Unterschied Und das ist einfach in unserem Fahrzeug eingepreist. Das ist hier einfach mit dabei, dass der Kunde auch sieht, E-Mobility kann richtig Spaß machen.
Wobei halt ja bis 400 Kilometer Reichweite, ich sag mal so, die klassischen oder die meisten Galabauer arbeiten ja eigentlich auch so in einem gewissen Umkreis, dass sie wohl kaum mal 400 Kilometer am Tag fahren. Dann stehen die wahrscheinlich mit der Pritsche den ganzen Tag irgendwo auf der Baustelle rum, wo man ja wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie das Auto irgendwo anschließen könnte, theoretisch. Ne?
Ja, genau. Tatsächlich muss man allerdings sagen, wenn man natürlich 3,5 Tonnen Anhängelast mit sich rumschleppt, das Ganze auch noch im Winter, dann wird diese zusätzliche Akkukapazität sich auch auszahlen. Also klar, wenn jetzt jemand wirklich nur sehr wenig fährt, dann würde auch die halbe Kapazität ausreichen, die wir auch liefern oder anbieten. Doch ist sicherlich in manchen Use Cases ein guter Startpunkt. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe hier wirklich ein Fahrzeug, ich ziehe damit 3,5 Tonnen, ich möchte vielleicht sogar externe Baumaschinen damit betreiben, ich möchte auch im Winter eine wirklich vernünftige Reichweite haben, dann ist schon die Empfehlung, auf diese netto 96 Kilowattstunden zu gehen, denn damit hat man dann einfach keinen Ärger und ist auch gegenüber des Diesels in so gut wie allen Lebenslagen ohne Abstriche unterwegs.
Was heißt jetzt externe Baumaschinen?
Also wir bieten optional durchaus an, auch Equipment in Richtung einer zum Beispiel 400-Volt-Versorgung zu betreiben. Das heißt, der Kunde kann sagen, ich habe hier eine Baumaschine, die läuft voll elektrisch, die würde ich gerne entweder anschließen oder ich habe einen externen Aufbau, der zum Beispiel über Kühlung oder Spülaggregate, Kräne, was weiß ich, was alles auf Sprintern drauf ist. Ja, da wird ja viel auch elektrisch betrieben, dass man das eben auch über unsere Batterie dann betreibt.
Also im Galabau hat man ja oft diese Pflegekolonnen, ne? Also die dann immer ihre Heckenscheren betreiben oder mal den Aufsitzrasen mehr. Also René hatte in der Folge zuvor auch davon erzählt, dass er jetzt mal eine komplette Kolonne elektrisch ausstatten wird, als Testballon quasi. Mhm. Und da wird auch der Großflächenmäher dann sein, der da irgendwie zum Tragen kommt. Also habe ich dann in der Pritsche eine Steckdose oder wie läuft das? Und in der Pritsche oder auch hinten auf der Ladefläche?
Genau, also da stellen wir uns wirklich auf die Kundenwünsche ein. Das heißt, wir können da ziemlich viel optional auch anbieten. Also hinten, vorne, wo auch immer der Kunde eine Steckdose braucht und wie die Steckdose ausgestaltet sein soll, da werden wir im Verkaufsprozess dann im Beratungsgespräch drauf eingehen und dann können wir das meistens vollumfänglich anbieten. Also was wir zum Beispiel vor kurzem ausgeliefert haben, war ein sehr schönes Projekt, was wir gemeinsam mit Toy Toy Dixi machen. Also das läuft auch aktuell noch.
Da geht es um die Wurst. Ja.
Da geht es wirklich um, wie wir es ja jetzt genannt haben, um saubere Geschäfte. Ja. Das war eine ganz schöne Headline in unserem Press-Release. Dass Toy Toy hat sozusagen aus Sicht des Managements erkannt, großer Teil ihres Geschäftsmodells hängt davon ab, emissionsfrei in Zukunft in Innenstädte zu kommen. Ja? Und hier wirklich im Bereich dieser Sanitär- oder mobilen Sanitäranlagen möglichst sauber, möglichst leise und ohne Emissionen eben auch in Zukunft ohne Einschränkungen unterwegs sein zu können. Und haben jetzt bei uns ein Pilotprojekt beauftragt. Wir haben voll ausgeprägtes Fahrzeug geliefert mit einer elektrischen Versorgung der Pumpe. Also die haben eine sehr komplexe Pumpe im Heckaufbau, womit dann diese Toilettenhäuschen ausgespült werden. Und das ist tatsächlich jetzt auch das Feedback von Toy Toy, dass diese Pumpe durch den vollelektrischen Betrieb deutlich schneller läuft, als wenn sie über den Diesel betrieben wird. Das heißt, man hat selbst bei externen Maschinen oder Heckaufbauten oder zusätzlichen Applikationen, die über die Batterie laufen, teilweise deutliche Vorteile gegenüber des Diesels. Und natürlich auch in Richtung Firmenimage macht es einfach einen großen Unterschied, ob ich geräuschlos so eine Toilette reinige oder ob parallel der Diesel dann auch noch hochdreht. Das ist einfach vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß.
Ja, also ich glaube, das kennt man ganz gut von den, also man hat ja eigentlich auf jeder Baustelle ein Dixi-Klo. Und gerade wenn die Reinigung kommt, dann ist das schon eine Lärmbelästigung, die man da vermeiden kann. Ja, das macht Sinn. Aber kurz nochmal zu der Batterie. Ist das eine Lithium-Eisen-Phosphat-Akku oder ist das ein Lithium-Ionen-Akku?
Das ist ein Lithium-Ionen-Akku. Also da bedienen wir uns im Endeffekt aus den, ich sag mal, wichtigsten Marktplayern, die auch große OEMs beliefern. Also wir haben jetzt da nicht irgendwie was jetzt das Zellmodul angeht, uns in irgendeine Eigenentwicklung verausgabt, sondern da vertrauen wir auch tatsächlich in Richtung des aktuellen OEM-Ökosystems, dass wenn diese Module auch in wirklich namhaften Premium-Fahrzeugen verbaut werden, dass wir dann sozusagen hier auch die auf der sichersten Bank sind, vor allem wenn wir sie dann noch mit einem höheren Puffer betreiben. Und ich sag mal, das Besondere an unserer Batterie ist vor allem die Verschaltung, die Kühlung bzw. Heizung und vor allem die Batterieform. Also hier ist sehr, sehr viel Eigenentwicklung eingeflossen. Unter anderem übrigens auch das Thema Battery Management. Also wurde von null auf von einem Software-Team bei uns entwickelt, damit eben sozusagen die gesamte Kontrolle bei uns liegt, dass wir jetzt nicht über ein externes Battery Management System arbeiten müssen, sondern dass wir eben zum Beispiel, wenn es um Steuergeräte geht, eben im Battery Management System auch noch weitere Änderungen vornehmen können.
Okay, was heißt das?
Dass jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte, dass meine Pumpe nur noch bis zu einem State of Charge von maximal 20% betrieben werden kann, damit der Fahrer immer noch nach Hause kommt, dass wir dann hinten zum Beispiel sagen, okay, die Pumpe kann aber jetzt nicht mehr betrieben werden. Das wäre jetzt so ein Beispiel, das ist natürlich sehr individualisiert. Andere Beispiele sind, dass wir über den Produktentwicklungsprozess, der bei uns natürlich nie aufhört, weil er iterativ immer nach vorne geht, auch einfach sozusagen Updates dieses Battery Management Systems bringen können, während dem Lifecycle. Wir könnten zum Beispiel auch in Zukunft bei unseren Bestandskunden ein Update bringen. Wir haben vielleicht ein neues Feature oder eine noch nachhaltigere Auslegung des Systems. Das weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt nur gebrainstormt, aber sowas könnte passieren. Und falls es passiert, dann sind wir in der Lage, eben hier auch den Bestandskunden weiterzuhelfen. Das sind solche Vorteile daran.
Okay, jetzt überzeugt mich das erstmal alles soweit und ich sage, hey, das will ich mal ausprobieren. Jetzt habe ich bei euch auf der Website ein Anfrageformular gesehen, wo ich eine Probefahrt, glaube ich, auch dann buchen kann. Aber wie sieht das aus, wenn ich sage, ich möchte das jetzt umrüsten, das Ganze? Wie läuft das praktisch ab? Wo muss ich dann mein Auto, also erstmal wird es wahrscheinlich ja mal ein Beratungsgespräch oder irgendwas in der Form geben, denke ich mal. Dann würde mich das einmal interessieren und dann hätte ich noch vielleicht in einem die Frage, auch kostentechnisch, das und weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt für die Unternehmer.
Exakt. Also vielleicht erstmal zu diesem Umrüstungsprozess für Bestandsfahrzeuge, die aktuell beim Kunden sind. Die würden sich entweder telefonisch oder über dieses Anfrageformular bei uns melden und würden dann sozusagen im nächsten Schritt ihre VIN, also Fahrzeugidentifikationsnummer, bei uns dalassen. Wir können dann abfragen, automatisiert, wie ist das Fahrzeug ausgestattet, worum geht es hier, wie lang ist es, wie schwer ist es, wie ist es sozusagen konfiguriert. Und dann direkt entscheiden, ist es umrüstbar. Wie gesagt, es gibt wenige Ausnahmen, aber natürlich ist uns wichtig, dass wir, wenn wir eine Zusage dem Kunden geben, dass es dann auch auf jeden Fall funktioniert. Und dann ist in, ich sag mal, 99% aller Fälle der nächste Schritt eine Probefahrt eines aktuellen Heroes, weil, ich weiß nicht, ihr kennt es wahrscheinlich selber vom Autokauf, man kauft meistens kein Auto, ohne es nicht einmal gefahren zu sein. Und das ist auch jetzt in unserem, ich sag mal, Beratungsprozess immer der ausschlaggebende Punkt. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass die Kunden wirklich mit einem Strahlen aus diesem Auto rausgehen. Die Probefahrt überzeugt einfach. Also man ist irgendwie relativ geräuschlos unterwegs. Man hat diese wirklich schöne Applikation des Gaspedals. Das Fahrzeug fährt sich überraschend sportlich und agil. Man hat den Heckantrieb. Da muss ich echt nochmal drauf fokussieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist unsere Batterie übrigens auch in so einem Art U, in einer U-Form geshaped. Das heißt, die Kardanwelle vom Bestandsfahrzeug wird tatsächlich beibehalten. Und die läuft sozusagen durch die Batterie durch, an die Hinterachse zum Differential. Und das ist sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal. Das ist auch weltweit patentiert, weil wir eben auch sagen, warum so ein Differential wegschmeißen, warum die Kardanwelle wegschmeißen. Können wir doch nutzen. Und klar, vielleicht habe ich irgendwie 1,5% weniger Effizienz, indem ich diese Kardanwelle nutze. Dafür habe ich aber einen Heckantrieb und kann den Kunden diese gewohnte Power übers Heck eben anbieten und beibehalten. Das ist eben hier der große Vorteil. Und ja, zu deiner Frage, dann würde mit dem Kunden ein Liefertermin ausgemacht. Wir haben im Gegensatz zu OEM-Neufahrzeugen deutlich geringere Lieferzeiten, weil so ein Umbau bei uns im, ja, das ist teilweise in 2 Tagen gemacht. Teilweise dauert es auch länger, vor allem wenn es Sonderfahrzeuge sind, wie was wir vor kurzem gemacht haben, 21 Personenbusse, die irgendwie LKW-Führerschein benötigen und 9 Meter lang sind. Machen wir auch. Okay. Da redet man dann über die Beheizung des, wie nennt man das, der Personenkabine und über die hydraulischen Türen und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen komplexer. Da steht es auch vielleicht mal 2 Wochen bei uns, das Fahrzeug. Aber wenn es, ich sag mal, ein standardisiertes Mercedes-Benz-Sprinterfahrzeug ist, ohne Individualisierungsbedarf, dann kann es in bis zu 2 Tagen umgebaut werden. Und deswegen ist es natürlich ein großer Vorteil gegenüber, ich warte jetzt 1 Jahr auf meinen neuen Sprinter.
Okay, aber dann muss ich mein Bestandsfahrzeug sozusagen erstmal von Hamburg bis nach München fahren oder wie ist der Ablauf da?
Also wir haben natürlich auch Logistikpartner, also wir würden jetzt dem Kunden nicht zumuten, das Fahrzeug zu uns zu bringen. Natürlich wäre jetzt durchaus bei einem Hamburger Kunde die Fragestellung, ob es nicht in Summe mehr Sinn macht, einfach ein Komplettfahrzeug bei uns zu bestellen. Hm. Man könnte ja sogar sagen, der Kunde verkauft sein Fahrzeug in Hamburg und wir liefern ihm ein refurbishedes Komplettfahrzeug, was seiner Konfiguration entspricht. Also dann spart man sich diese Logistikwege. Ja. Das ist dann einfach fallspezifisch, müssen wir uns mit dem Kunden gemeinsam anschauen.
Ja, aber ist wahrscheinlich geplant, dass ihr mehrere Standorte irgendwann mal haben werdet oder weil wenn ihr in dem Bereich da...
Ja. Wir haben tatsächlich, Hamburg ist ein ganz gutes Beispiel, auch im Norden von Deutschland, einige Partner, das sind freie Händler, teilweise auch freie Mercedes-Benz-Händler, die in unserem Namen Vertrieb machen, aber eben auch Service bereitstellen für unsere Kunden. Bedeutet, gerade im Bereich Hamburg, schönes Beispiel, würden wir auf unseren Partner im Umkreis verweisen. Bedeutet, hier könnte man sogar die gesamte Betreuung, die Kundenbetreuung an den Partner dann abgeben in dem Bereich, zum Beispiel.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage wegen der, jetzt nochmal wieder das Thema Batterie, aber wenn ich jetzt, also wir hatten das in dem ersten Teil mit dem René, das Thema den Strom aus der Batterie nutzen. So, jetzt gibt es ja auch diese Möglichkeit, dieses Vehicle to Grid, also das Auto am Hausstrom anschließen. Ist das denkbar mit eurer Lösung?
Ja, definitiv. Also es ist in der jetzigen Produktgeneration noch nicht möglich, weil Vehicle-to-Grid einfach ein dickes Brett ist, sagen wir es mal so. Das ist wirklich nicht trivial, sowohl hardware- wie auch softwareseitig. Allerdings arbeiten wir gerade mit unserem Lieferant für diese Ladebuchse, die ja vorne bei uns verbaut ist, an einem Projekt, um eben Vehicle-to-Grid in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Das ist ein sehr namhafter Lieferant, der auch wirklich namhafte große OEMs beliefert, uns allerdings als Zielpartner ausgesucht hat. Also das kam tatsächlich auch von diesem Zulieferer, weil er sagt, unser Entwicklungsprozess ist so ausgelegt, dass man eben auch während des Lifecycles so ein Feature an den Kunden ausrollen kann, was eben bei einem großen OEM in der Form nicht geht. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wir jetzt hier vielleicht sogar relativ kurzfristig auf einer der kommenden Messen mit diesem Partner gemeinsam dieses Feature vorstellen. Realistisch wird es noch, ich nehme mal an, ein Jahr dauern, bis wir hier wirklich was vorzeigen können. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu sehr aus dem Fenster, dass wir im Bereich leichte Nutzfahrzeuge die ersten sind, die so ein Feature anbieten. Weil Vehicle-to-Grid ist, wie gesagt, ist eine größere Baustelle. Aber ja, auch hier wiederum große Batterie, großer Puffer für eine minimale Abnutzung der Batterie, vor allem natürlich auch im Bereich Vehicle-to-Grid, essentiell. Wenn ich hier mit wenig Puffer ans Netz gehe, verringere ich einfach nur die Lebensdauer meiner Batterie und was habe ich dann am Ende des Tages gekonnt? Also da achten wir massiv drauf, Stichwort wieder Battery-Management-System, dass so ein Thema Software- und Hardware-seitig eben ideal aufeinander abgestimmt sein wird und deswegen glaube ich, auch sind wir mit dem Partner da gerade ganz gut unterwegs.
Super, perfekt. Ich muss doch nochmal nach Kosten fragen. Das war gerade von Thomas unterbrochen wegen der Batterie. Aber kannst du das, gibt es da irgendwie so, kannst du das sagen, was kostet sowas, wenn ich jetzt meinen Sprinter umrüsten lasse? Was gibt es da irgendwie bestimmte Pakete wahrscheinlich oder gibt es da irgendwelche Infos zu? Ups, das war mein Kopfhörer. Genau.
Also, wie gesagt, ist eigentlich unser Fokus vor allem, Komplettfahrzeuge zu liefern. Mhm. Und da gibt es bei uns alles von einem Fahrgestell, Einzelkabine, das ist sozusagen das Einstiegsprodukt bei uns, bis hin natürlich zu Pritschenaufbauten, Kastenwägen, Bussen, Tourer, etc. Also,
ging es jetzt für einen Galabauer, ne? Weil haben wir die meisten Zuhörenden sind ja aus dem Landschaftsbau. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier meinen Sprinterkasten, meine Pritsche. Doppelkabine.
Genau.
Ja.
Also die würde jetzt,
was muss ich da investieren?
Ja. Genau, also als Komplettfahrzeug mit der Hero-spezifischen Ausstattung liegen wir aktuell circa bei 75.000 Euro. Komplettfahrzeug, ab Werk, refurbished, aufbereitet, mit komplett neuem Antriebsstrang, neuer Batterie natürlich, neuem Motor, Eigenmarke Hero etc. Und angenommen, du würdest jetzt ein Bestandsfahrzeug umrüsten wollen, dann müssen wir uns das einfach separat anschauen, wie aufwendig das ist. Aber ich sag mal so, da ist das Preisband circa zwischen 50.000 bis 60.000 Euro, kann man rechnen. Hm. Die Empfehlung ist ehrlicherweise in Richtung unserer Kunden, nach Möglichkeit ein Komplettfahrzeug zu bestellen, weil es teilweise durchaus Sinn macht, auch unsere Beschaffungswege zu nutzen in Richtung komplette Bestandsfahrzeuge. Dann haben wir natürlich auch teilweise gesonderte Konditionen. Wir können solche Fahrzeuge wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger einkaufen als unsere Kunden. Deswegen ist es durchaus auch ein gangbarer Weg zu sagen, der Kunde addiert sozusagen entweder so ein Fahrzeug zu seinem Fuhrpark oder verkauft sein jetziges Bestandsfahrzeug und wir liefern ihm ein Komplettfahrzeug als Hero. Wenn es allerdings um Sonderfahrzeuge geht, wie ja, zum Beispiel Busse oder Fahrzeuge mit Sonderaufbau, dann ist natürlich die Umrüstung im Zentrum, weil oftmals auch so ein Aufbau mehr kostet, als es eigentlich Fahrzeug, was drunter liegt. Und da würden wir natürlich dann kein Komplettfahrzeug forcieren, sondern eben sagen, so einem Fahrzeug ein Second Life zu geben durch eine Umrüstung macht total viel Sinn. Und ich sag mal, da realistischerweise spielt die Musik dann so im Bereich 65.000, 70.000 Euro, wenn es wirklich komplexere Umbaulösungen sind. Also das ist einfach sehr schwer zu sagen, das Thema Pricing, weil wir haben allein unsere Preisliste, was die sozusagen standardisierten Sprintermodelle angeht, wenn ich jetzt nicht lüge, wahrscheinlich ca. 30 Preise. Und wir reden hier über 30 abgegrenzte Sprintermodelle. Weil es einfach verschiedene Tonnagen gibt, verschiedene Aufbauten gibt, verschiedene Längen gibt, es multipliziert sich alles. Deswegen ist natürlich das Preisband auch relativ breit. Und wenn wir dann noch über Sonderfahrzeuge reden, geht nochmal eine ganz neue Welt auf an Komplexität. Aber klar, Bereich Galabau, Doppelkabine, Pritsche, Anhängerkupplung, 3,5 Tonnen. Ich sag mal so, irgendwo zwischen 72.000 bis 75.000 Euro werden wir landen.
Ich denke, die Überlegung ist ja auch einfach aus der Erfahrung, ein Elektroauto hat ja auch viel weniger Wartungskosten, ist ja im Laufe der Nutzung ja günstiger. Also die Investition, die René da zum Beispiel macht, hat ja auch nicht nur einen idealen Wert, sondern auch einen monetären Wert, der sich dann irgendwann auszahlen wird. Als Abschlussfrage, wie siehst du denn die Zukunft von Hero bzw. von eWorks? Was kommt da noch auf euch zu? Was habt ihr noch so als Ziele?
Ja, also ich persönlich, da nehme ich jetzt auch nochmal die Investorenbrille in die Hand, weil ich ja ursprünglich, wie gesagt, aus der Ecke Wunderkind Invest auf das Thema angeflogen bin, jetzt halt mittlerweile sehr stark mich auch operativ einbringe. Ich sehe hier einfach einen riesigen Need im Markt, der nicht wirklich bedient wird. Ich sehe die Firma als Ergänzung zu den OEMs, als Partner zu den OEMs. Also ich glaube auch gar nicht, dass wir dann irgendwie in einer Konkurrenz oder im Wettbewerb stehen, sondern wir ergänzen den Markt, indem wir Bestandsfahrzeuge elektrifizieren und ihre Lifecycle verlängern. Damit stiften wir Wert und generieren darüber einen deutlich spürbaren Kostenvorteil für unsere Kunden. Das ist eigentlich vielleicht auch nochmal so eine gewisse Key Message jetzt in dem Gespräch, dass der Weg über ein Second Life Nutzfahrzeug der günstigere Weg ist im Vergleich zur Beschaffung eines Neufahrzeugs. Das kann man rechnen, wie man will, also Break-Even-Analysen, Lifecycle-Analysen, Verbrauchsanalysen. Man kommt immer zum Punkt, es macht einfach mehr Sinn, ein bestehendes Fahrzeug, was schon mal vom Band gelaufen ist, wo schon mal Ressourcen und Energie reingeflossen ist, aufzuwerten, abzugraden und einfach nochmal 10, 15 Jahre zu fahren. Das wird immer günstiger sein, als ein Neufahrzeug sich bei einem der OEMs zu bestellen. Und da die OEM-Lieferkapazitäten sowieso massiv limitiert sind und wir sowieso bis 2035 massive Probleme haben werden, hier nur noch voll elektrische Fahrzeuge liefern zu können, sehen wir uns als Ergänzung, um sozusagen den Transformationsprozess in Richtung einer klimaneutralen Mobilitätswelt über die Bestandsfahrzeuge zu beschleunigen. Und Deswegen glaube ich, darf man auch bei diesen Zahlen, wenn es jetzt irgendwie um Komplettfahrzeug, ich sag jetzt mal 75.000 Euro, wenn man so eine Zahl hört, da darf man gar nicht erschrecken, weil man muss sich einfach mal überlegen, angenommen es gäbe so ein Fahrzeug von einem OEM, gibt es ja aktuell nicht, was würde das da kosten? Ja, also da greift man nochmal eine ganz ordentliche Etage höher dann ins Regal. Ja, man hat ein neues Fahrzeug, ist definitiv natürlich auch ein Punkt. Gleichzeitig ist die Frage, wie sieht das Fahrzeug nach einem halben Jahr Usage aus und ist es vielleicht nicht auch einfach völlig sinnvoll, ein Bestandsfahrzeug aufzugreifen?
Also wir werden ja, die Folge kommt ja am 15.03. raus. Am 15.03. ist auch vom Verband Galabau Nordrhein-Westfalen die Mitgliederversammlung. Da seid ihr auch als Aussteller mit dabei und ich glaube, ich jetzt auch Fördermitglied, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, genau, also jeder, der jetzt gerade auf dem Weg zum Mitgliederversammlung ist und sich das dann gleich anschauen möchte, kann das natürlich gerne tun. Ansonsten findet man euch wahrscheinlich häufiger auch oder in Zukunft häufiger auf solche Veranstaltungen, gehe ich mal fest von aus, weil ich glaube, das macht schon definitiv Sinn und das wird sich jetzt hoffentlich verbreiten. Also uns hat sehr viel Spaß gemacht, also mir vor allem das Gespräch, auch Thomas glaube ich auch, brennt ja eh auch für das Thema. Und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Wenn du mal in der Nähe seid oder wir in der Nähe von euch sind, dann macht einfach mal eine Probefahrt. Würde mich total begeistern, euch strahlend zu sehen. Und ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung und bin gespannt, wie es in dem Markt weitergeht. Ich hoffe, dass die Grundidee der Kreislaufwirtschaft weiterhin ankommt und dass wir hier wirklich was gemeinsam bewegen können.
Sehr gut. Danke sehr. Ciao, ciao.
Dankeschön.
Super, tschüss. Danke. Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.